Value Chain Cap Robert Kirchner eröffnen.
Vielen Dank. Genau. Value Chain Cap. Das schließt sich genau an unsere Diskussion aus der 40. Fachausschusssitzung des Fachausschusses Nachhaltigkeitsberichterstattung an. Und Anlass dafür, das jetzt nochmal auf die Tagesordnung zu nehmen, ist insbesondere die Festlegung der Position des EU-Ministerrats. Zu diesen Angaben, also zur Positionierung des quasi Content Proposals, der dann noch mit dem Parlament, was ich auch noch positionieren muss, und in Abstimmung mit der Kommission ausgehandelt werden muss. Aber dadurch, dass dieser Vorschlag jetzt da ist und sich auch nochmal ändert gegenüber der Position, die in der letzten Fachausschusssitzung vorgestellt wurde und sich dadurch neue Implikationen ergeben, haben wir das nochmal mit auf die Tagesordnung genommen. Wenn Sie sich den Foliensatz anschauen, dann werden Sie sehen, dass da einige Folien aus der letzten Fachausschusssitzung auch nochmal wieder aufgenommen wurden, um den Hintergrund nochmal und den Kontext zu erklären. Die werde ich nochmal kurz erklären, aber nicht intensiver darauf eingehen, wenn es da keinen Bedarf gibt. Und wie gesagt, das ist jetzt die Position des EU-Ministerrats. Das ist noch nicht die endgültige Version, über die wir hier sprechen. Aber daraus ergeben sich neue Implikationen, sollte das dann in einer ähnlichen Weise kommen. Das Ziel des Value Chain Caps ist es erstmal, den sogenannten Trickle-Down-Effekt zu begrenzen, der letztendlich grundsätzlich beschreibt, dass es eine Befürchtung gibt, dass halt berichtspflichtige Unternehmen nach den ESRS übermäßige Informationsanforderungen an kleine und mittlere Unternehmen in ihrer Wertschöpfungskette stellen. Und wir hatten letztes Mal schon besprochen, das gilt dann nicht nur auf Basis von Angaben nach dem VSME, sondern es kann Angaben geben nach der CSDDD, nach der SFDA und so weiter. Und insgesamt sollte der Effekt natürlich in der Gesamtheit betrachtet werden, dass es alle nachhaltigkeitsbezogenen Informationsanforderungen sind, die große Unternehmen dann an kleine, mittlere, das muss man inzwischen in Anführungszeichen sprechen, weitergeben. Und das Value Chain Cap von der Idee her soll halt eben genau versuchen, diese übermäßigen Informationsanforderungen, insbesondere an kleine, mittlere Unternehmen, in der Wertschöpfungskette zu begrenzen und das eben auf Basis eines noch zu schaffenden oder demnächst, da hatten wir heute Morgen drüber gesprochen, eines freiwilligen Standards, der dann demnächst in einem Artikel 29c a veröffentlicht werden soll, zu begrenzen. So, und dann kommen wir jetzt auch schon zu den Regelungen. Kurz nochmal die Lage, wie sieht es noch aktuell aus? Der VSME-Standard war an sich oder ist ursprünglich, als er übergeben wurde, im Dezember von EFRAG an die EU-Kommission entwickelt worden für Unternehmen, genau, deren Mitarbeiterzahl unter 250 liegt und das Basismodul, also es gibt zwei Module in diesem VSME-Standard und das Basismodul eigentlich erst nur für Kleinstunternehmen und dieses Zusatzmodul oder Comprehensive Modul für dann alle Unternehmen bis 250. Was jetzt mit dem Omnibus 1 schon passiert ist, dass man vorgeschlagen hat, diesen freiwilligen Standard auszuweiten auf alle Unternehmen mit Mitarbeitern gleich oder kleiner 1000 unabhängig von der Kapitalmarktorientierung und das eben auf Basis dieses freiwilligen Standards, der 4 Monate nach Inkrafttreten der Richtlinie, also dieses Content Proposals, dann als delegierter Rechtsakt auch erlassen werden soll. Und das hatten wir heute Morgen ebenfalls besprochen. Zwischenzeitlich soll es halt eine Empfehlung der Kommission geben, weil es so eine hohe Marktnachfrage gibt, dass für die Unternehmen sichergestellt ist, dass sie auf Basis dieses freiwilligen Standards halt keine zusätzlichen Informationsanfragen erhalten. So die Theorie. Bisher war Stand jetzt der LSME eigentlich als Value Chain Cap angedacht, der als delegierter Rechtsakt erlassen werden sollte. Das wird jetzt halt durch den VSME bzw. einen freiwilligen Standard, der auf diesem VSME-Standard basiert, soll es ersetzt werden. Und durch die Mitgliedstaaten sollte halt sichergestellt werden, dass diese Unternehmen, also nach berichtspflichtigen CSRD-Unternehmen, nicht mehr Informationen abfragen, als in diesem freiwilligen Standard anzugeben sind. Das soll den Trickle-Down-Effekt reduzieren und es ist aber auch eine Rückausnahme mit angegeben, dass nämlich zusätzliche Nachhaltigkeitsinformationen geteilt werden können bzw. sollen, die üblicherweise in einer Branche geteilt werden. So, Und das, was jetzt hier dargestellt ist, das ist auf der rechten Seite jetzt der Standpunkt des EU-Ministerrats und auf der linken Seite der damalige Kompromisstextvorschlag, der damals dann der aktuelle war, in unserer 40. Sitzung, auf Basis dessen wir das Ganze besprochen haben. Und was man schon sieht ist, also was wir damals besprochen haben, ist, dass es eine Grenze gibt für berichtspflichtige Unternehmen. Also sind hier die Erwägungsgründe 5 in den jeweiligen Dokumenten. Und das große Unternehmen, die durchschnittlich erstmal CSRD berichtspflichtig sind, größere Unternehmen, die mehr als 1000 Mitarbeiter haben, das war die Basis, auf der wir das letzte Mal gesprochen haben, und entweder mehr als 50 Millionen Euro Nettoumsatzerlöse oder eine Bilanzsumme über 25 Millionen. Das wurde jetzt in der Hinsicht angepasst, dass zusätzlich eingeführt wurde, kommt nicht mehr darauf an, ob man im Durchschnitt mehr als 1000 Mitarbeiter hat nur, sondern zusätzlich Nettoumsatzerlöse über 450 Millionen. Das heißt also berichtspflichtig nach dem Standpunkt, wie gesagt, Zwischenstand des, also der finale Standpunkt des EU-Ministerrats dann für die Verhandlungen mit dem Parlament und dann auch noch mit der Kommission, sind jetzt 450 Millionen Umsatz und über 450 Millionen Umsatz und über 1000 Mitarbeiter, die wären dann nach der Bilanzrichtlinie verpflichtet zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nach ESRS. Und in grün hier unten der Zusatz, alle weiteren Unternehmen, Konzerne, die diese Grenze eben nicht überschreiten, können freiwillig diesen freiwilligen Standard zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nutzen. So. Und was damit aber gemacht wird, und das habe ich versucht auf der nächsten Folie mal zu kategorisieren, auf Basis der Übersicht, die wir gerade schon hatten, nur die Y-Achse, also diese Achse hier an der Seite, die ist angepasst. Hier steht nicht mehr Kapitalmarktorientierung, ja, nein, sondern das ist jetzt mit dieser neuen Umsatzerlösgrenze versehen, also Anzahl der Mitarbeiter und Umsatzerlöse. Was jetzt gesagt wird, was Neues, dass wir unseren freiwillig anwendbaren Standard haben, der laut, das führt noch zu weit, für alle Unternehmen anwendbar sind, die quasi nicht in die ESRS-Berichtspflicht reinfallen. Wie gesagt, laut des Standpunkts des EU-Ministerrats, das wären eben nur die Unternehmen über 1000 Mitarbeiter und über 450 Millionen Euro Umsatzerlöse. So, und wenn man dann die Kombination durchgeht, dann kann es natürlich sein, ein Unternehmen hat mehr als 1000 Mitarbeiter, aber Umsatzerlöse, die kleiner gleich 450 Millionen sind, die würden nach diesem Vorschlag ebenfalls diesen freiwilligen Standard anwenden und wären nicht in der verpflichtenden Berichtspflicht nach ESRS. Das Ganze geht auch, ich habe weniger oder gleich 1000 Mitarbeiter, aber mehr als 450 Millionen Euro Umsätze, dann würde ich auch den freiwilligen Standard anwenden und wäre nicht in der Berichtspflicht nach ESRS, weil es ist eine Unverknüpfung, wenn einer dieser beiden Kriterien nicht zutrifft, dann bin ich halt eben nicht in dieser Berichtspflicht nach ESRS. Ja, und wenn sowieso beide kleiner sind, also ich habe weniger als 1000 Mitarbeiter oder gleich 1000 und 450 Millionen Euro Umsatz oder weniger, dann wäre ich auch bei dem freiwilligen Standard. So, und jetzt greife ich ein bisschen vor, weil jetzt neu das Value Chain Cap, da kommen wir dann noch zu den Texten, die dann vom EU-Ministerrat veröffentlicht wurden. Das Value Chain Cap wird nicht an diese Unverknüpfung, also 450 Millionen und 1000 Mitarbeiter geknüpft, sondern das Value Chain Cap, das ist neu hinzugekommen, das soll gelten für, ich setze es mal in Klammern, kleinere Unternehmen. Und kleinere Unternehmen wird verstanden, 1000 Mitarbeiter oder weniger. Da gibt es keine Verknüpfung mehr zu den Umsatzerlösen. Das würde heißen, das Value Chain Cap gilt für alle Unternehmen, die weniger oder gleich 1000 Mitarbeiter haben, unabhängig von der Größe der Umsatzerlöse. Damit haben wir dann aber auch eine neue Kategorie, nämlich wir haben eine Kategorie von Unternehmen, die nicht nach ESRS berichtspflichtig wären, den freiwilligen Standard anwenden können, so wie das eben auf der Folie zuvor erwähnt wurde, aber nicht unter das Value Chain Cap fallen. Und damit haben wir quasi eine dritte Kategorie, also einen freiwilligen Standard anwenden zu können, der aber nicht vor weiteren Informationsabfragen schützt. Das wollte ich dann in der Runde mal diskutieren, für wie sinnvoll das sein kann. Und das ist etwas, also das ist jetzt eine Implikation aus diesen Vorschlägen, die sich deutlich dann unterscheiden von dem, was wir das letzte Mal besprochen haben. Weil bis jetzt hatte sich das nur an der Mitarbeiterzahl aufgehangen. Und also wenn ich unter diese Grenze gefallen bin, dann war ich automatisch, weil das eben die gleiche Grenze war, im Value Chain Cap drin. Jetzt gibt es halt diese dritte Kategorie, sollte der Vorschlag so kommen, dass ich keine ESS-Berichtspflicht habe, freiwilligen Standard, deswegen ist er freiwillig anwenden kann, der schützt mich aber nicht vor weiteren Informationsabfragen. Bevor ich auf die Texte, die Vorschläge im Detail noch weiter darstelle, wollte ich das jetzt erstmal wirken lassen und fragen, ob es hier schon mal Rückmeldung von Ihnen, erste Ideen gibt, was jetzt davon zu halten ist. Das wollte ich einfach mal in die Diskussion geben. Kathi.
Ja, danke, Robert. Vielleicht noch eine Idee dazu. Ist es nicht auch sinnvoll, die Unternehmen, also zum einen hatten wir ja auch beim letzten Mal diskutiert, wie sehr der Value Chain Cap greift oder auch nicht. Ne, das als ein Punkt, den man ja da auch immer noch berücksichtigen muss. Und das andere ist, wenn die Unternehmen wirklich über 1000 Mitarbeiter haben, ist das dann nicht auch sinnvoll, dass das Value Chain Cap vielleicht nicht greift, weil dort die Informationsflüsse auch anders sein sollten als für die kleineren, also KMUs sind ja nicht alles, sind ja auch große Unternehmen dabei. Also ob das tatsächlich auch eine ganz sinnvolle Ausgestaltung dann entsprechend sein kann, um dort zu unterscheiden zwischen den ganz großen Unternehmen und den anderen. Vielleicht wurde dazu irgendwas in der Begründung noch ausgeführt oder in den wäre noch eine Frage. Danke.
Kathi, du hast auch erwähnt, dass auch nochmal ein BMWE-Austausch stattfindet, glaube ich, nächste Woche. Also ich würde auch nochmal fragen, vielleicht ist das ja auch ein Betriebsunfall hier, mit dem, dass sie 450 Millionen vergessen haben. Und das ist ja im Wesentlichen auch mitgetrieben worden, glaube ich, durch die deutsche Bundesregierung, wenn man jetzt sagt, da gibt es ein Interesse dran, diesen Value Chain Cap tatsächlich zu realisieren. Ob man dann nochmal nachfragen kann, ob das jetzt schon der letzte Stand ist oder ob sich da noch was bewegen wird. Weil ich, also aus meiner Sicht macht dieses Auseinanderfallen jetzt konzeptionell keinen besonderen Sinn, im Sinne nach dem, oder muss es einen ungeschützten Bereich geben, aber vielleicht ist das ja auch eine tiefere Logik, die wir noch nicht verstanden haben.
Nehme ich aber gern mit die Frage.
Kathi, du hattest gefragt, also die Frage war, ob das nicht auch sinnvoll sein kann. Grundsätzlich ja. Ich frage mich oder habe mich dann zumindest gefragt, wie sinnvoll das ist, dann aber auf diesen freiwilligen Standard zumindest in der jetzigen Form zu verweisen, der ja an sich für Unternehmen gedacht ist, die weniger als 250 Mitarbeiter haben. Was jetzt dafür sprechen könnte, dass da eventuell eine Überarbeitung kommt. Also es klingt halt wie eine dritte Kategorie mit eventuell eigenen Berichtsanforderungen oder auch nicht. Meine Frage ist, wie attraktiv das wäre, und von Unternehmen diesen Standard anzuwenden, weil man könnte ja auch genauso gut sagen, ja, dann wenden die freiwillig halt die ESRS an. Also wenn ich sowieso so viele Informationsabfragen kriegen kann, dann mache ich vielleicht gleich das. Also das ist, ja. Die Begründung, dass das ein Versehen ist, das glaube ich nicht. Das habe ich am Anfang auch gedacht, weil es an sehr, sehr vielen Stellen geändert ist. Beziehungsweise diese 1000 Mitarbeiter erwähnt wird werden und das auch Änderungen gegenüber in den Textziffern in den Texten ist gegenüber der vorherigen Version, und es wurde explizit aufgenommen, vorher hieß es, dass Unternehmen geschützt werden sollen, und jetzt wurde extra das Wort kleinere Unternehmen zugefügt. Also das ist eine Änderung, so dass ich annehme, dass genau dieses Wort heißen soll. Nee, das ist schon Absicht. Okay.
Danke.
Frau Remuga?
Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Sie haben gerade erwähnt, wenn man dann den Freiwilligenstandard verwendet, man dann zusätzlich trotzdem die Fragen aus der Value Chain, also aus der Wertschöpfungskette erhält, dann könnte man ja als Unternehmen sich auch direkt für die ESRS entscheiden. Befreit das dann wiederum von Fragen von aus der Wertschöpfungskette. Das wäre jetzt tatsächlich so das erste, der erste Gedanke, der mir kommen würde, weil das ist ja das, was uns immer wieder vor großen Herausforderungen stellt.
Ja, also dazu werden halt keine Aussagen getroffen. Deswegen. Also was wir letzte Mal, aber vielleicht Kathi, du erstmal, sonst gehe ich danach nochmal darauf ein. Also was wir das letzte Mal besprochen hatten, das war halt, dass die Anforderungen an die Unternehmen, die diesen VSME anwenden sollen, die anfangen aus der Wertschöpfungskette, gar nicht so viele sind. Also es sind die nicht geklärt sind oder wo man sagt, das könnten Informationsanfragen sein, die im VSME nicht so deutlich geklärt sind, die dann zu zusätzlichen Abfragen führen könnten. Und das waren insgesamt 9 Positionen. Die hatte ich hier im Anhang nochmal in die Folien gepackt und bei 3 war es fraglich, ob da nicht zusätzliche Informationen kommen müssten. Also das war jetzt nicht so viel. Diese Übersicht, die der Martin Bolten angesprochen hatte, zeigt auch, es ist sowieso nur sehr begrenzt, was dieses Value Chain Cap mit dem VSME-Standard begrenzt, weil es viele Informationsabfragen gibt und Ausnahmen, die dann doch zugelassen werden, so dass auch die Anwendung des VSME nicht vor zusätzlichen Informationsabfragen schützt.
Danke.
Vielleicht gucken wir uns überhaupt erstmal an, wie effektiv denn dieser Schutz tatsächlich ist. Also da habe ich auch mal meine Zweifel. Aber Kathi.
Ja, genau. Auf den Punkt wollte ich auch gerade nochmal eingehen, dass ja zum Beispiel, wenn du branchentypische Informationen hast, dass da sind auch die Anwendung der ESRS, können dann letztlich auch nicht vollkommen ausschließen, dass dort nicht weitergehende Anforderungen kommen. Also einfach schon aufgrund der Logik, der Ausgestaltung, der Nachhaltigkeitsberichterstattung kann man das eigentlich nicht komplett ausschließen. Und die Anforderungen oder Anfragen müssen ja auch, wie Robert das, glaube ich, in dieser Übersicht ja auch wirklich sehr gut dargestellt hat, die müssen ja auch nicht mal daher kommen, dass man sagt, man braucht es für das ESRS-Berichtswesen. Es kann ja auch sein für Managementzwecke. Also diese Anfragen, die bei den Unternehmen auflaufen, haben ja auch verschiedene Ursachen. Und diese Begrenzung, dass man genau weiß, wenn ich dieses Standard-Tool anwende, dann brauche ich keine weiteren Anfragen erfüllen oder Anforderungen hier noch berücksichtigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich sehr schwierig ist, in der Umsetzung zu erreichen. Aber das wisst ihr aus der Praxis natürlich viel besser, was ihr da konkret noch an zusätzlichen Anforderungen bekommt. Danke, Robert.
Dann würde ich erstmal weitergehen und auf diese Übersicht kommen wir noch und mal kurz zeigen. Also das sind hier die Erwägungsgründe, wo jetzt halt da das nochmal dargestellt wird, wie das Value Chain Cap wirken soll. Das habe ich auf Deutsch dann nochmal zusammengefasst. Deswegen informationshalber sind die Textausschnitte wiedergegeben. Zusammengefasst, insbesondere die Änderungen dann auch zur jetzigen Version. Also in der Version, die wir besprochen hatte, hieß es vor allen Dingen, also dieses Value Chain Cap, das soll die berichtspflichtigen Unternehmen, also denen sollte einerseits untersagt werden, Informationen abzufragen von, und das waren damals eben noch die Unternehmen durchschnittlich bis zu einschließlich 1000 Mitarbeiter, Informationen zu verlangen, die über die Grenzen dieses freiwilligen Standards des VSME hinausgehen. Gleichzeitig sollten Unternehmen der Wertschöpfungskette, die ebenfalls unter diese Grenze fallen, also die sind jetzt hier wieder angesprochen, ein gesetzliches Recht eingeräumt werden, die Bereitstellung von Informationen, die Grenzen des freiwilligen Standards übersteigen, zu verweigern. Plus es gibt, oder das ist angedacht, eine Informationspflicht des berichtenden Unternehmens, das heißt des großen Unternehmens, die kleinen und mittleren Unternehmen, die eben unter diese Grenze fallen, darauf hinzuweisen, wenn sie Informationen abfragen, die über die Grenzen dieses Standards hinausgehen. Und die Funktionsweise jetzt beim aktuellen dem Standpunkt des EU-Ministerrats, das ist identisch, also diese Formulierungen sind gleich. Was neu ist, ist dieser Hinweis am Anfang, dass es eben Hinweise darauf gibt, dass kleine, mittlere Unternehmen, also da muss man eben, wie gesagt, in Anführungszeichen mitsprechen, unverhältnismäßigen Informationsanforderungen ausgesetzt sind und es daher erforderlich ist, die Berichtspflichten für kleinere Unternehmen in der Wertschöpfungskette zu verringern. Und dieses Wort kleinere, das ist das halt, was explizit neu hinzugekommen ist, woraus ich schließe, dass diese Beschränkung auf die Mitarbeiterzahl eben kein Versehen ist.
Ja, ja. Das hört sich nach einem Kuhhandel an. Wir nehmen die 450 Millionen Euro Umsatzgrenze mit rein, aber dann gilt das nicht für den Value Chain Cap.
Ja. Ja. Vielleicht in Ergänzung dazu, weil es kommt ja dann auch noch auf das Parlament an und da haben sich gestern mehrere Ausschüsse zusammengesetzt und verhandelt. Da gab es mehrere Änderungsanträge und da muss man sagen, also wo diese Grenze letztlich gezogen wird zur Berichterstattungspflicht, das muss man am Ende mal sehen, weil das geht von wir bleiben bei 500 Mitarbeitern, also alle unter 500 Mitarbeiter bis, ich habe gesehen, 10.000 Mitarbeiter und ich glaube, es waren 2 Milliarden Euro Umsatzerlöse, also da und alles dazwischen in Kombination gab es da Änderungsanträge. Also das ist noch nicht sicher, wo das am Ende landen wird. Was ich interessant fand, war, dass es halt hier diese dritte Kategorie gibt, wie auch immer die sich dann genau ausgestellt hat, ab welchen Grenzen die dann kommen sollte. Und weil es gerade auch schon angesprochen wurde, ein weiterer Punkt ist, in den Erwägungsgründen wird halt von Ausnahmen, also Ausnahmen bezogen auf die Funktionsweise des Value Chain Cap gesprochen. Die sind an sich identisch mit einer Ausnahme zu denen, die wir in der letzten Fachausschusssitzung besprochen haben. Also das Value Chain Cap verbietet nicht den freiwilligen Austausch von Informationen, berührt keine vertraglichen oder anderen Verpflichtungen nach EU-Recht oder nationalem Recht zur Bereitstellung von Informationen, die unter das Value Chain Cap fallen. Das heißt, es wird auch nur genau bezogen auf die nach ESRS und aus der Wertschöpfungskette abgefragten Informationen. Andere vertragliche oder andere Verpflichtungen nach EU-Recht oder nationalem Recht sind vom Value Chain Cap eben nicht betroffen. Die dürfen abgefragt werden. Und das ist das, was Kati angesprochen hat, das Value Chain Cap gilt auch eben nur genau für die Erhebung von Informationen zum Zwecke der Berichterstattung, also Nachhaltigkeitsinformation gemäß der Bilanzrichtlinie, das heißt dann eben nach ESRS, und berührt nicht Anforderungen der Union zur Durchführung einer Sorgfaltsprüfung oder Erhebung von Informationen zu anderen Zwecken, explizit beispielsweise für das Risikomanagement des berichtenden Unternehmens. Was jetzt neu hinzugekommen ist, weiß ich gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, ist, dass jetzt in den Erwägungsgründen steht, verbietet bei 1 nicht den freiwilligen Austausch von Informationen, wie beispielsweise Informationen, die zwischen Unternehmen eines bestimmten Sektors oder Branche üblicherweise ausgetauscht werden. Das Neue daran ist, das ist immer noch ein Teil aus den Erwägungsgründen, ist, dass in den Änderungen zu Artikel 29 Absatz 3, 29a Absatz 3 und 19a Absatz 3, also für den Einzelabschluss und den Konzernabschluss, in der Variante hier in dem Kompromisstext vom 29. Mai noch explizit vorgesehen war, diese Ausnahme in den Gesetzestext direkt mit reinzuschreiben, also dass man keine Informationen über den VSME hinaus abfragen darf, es sei denn, das sind branchenübliche Informationen. Den Teil hat man gestrichen und jetzt quasi in die Erwägungsgründe gebracht. Wie sinnvoll und gut das funktionieren kann, ist fraglich, weil ich kann da hinspringen, das hatten wir letztes Mal auch gesprochen, es gibt halt im VSME-Standard selbst einen Absatz, der sagt, also wenn es der Darstellung von Informationen hilft, ist sie relevanter, vergleichbar, also bessere Informationen liefern, besseren Informationswert liefern, dass unternehmensspezifische Angaben gemacht werden können und Unternehmensangaben, und Angaben von Unternehmen, die üblicherweise in der Branche ausgetauscht werden. Und damit stehen die ja im VSME drin und inwieweit das dann eine Begrenzung darstellen kann, indem man das hier aus dem Gesetzestext raussteigt und in die Erwägungsgründe schiebt, das weiß ich nicht, ob das wirklich hilft.
Also die Gesetzgebungstechnik ist, also gesetzgebungstechnisch ist das eher so, wenn man es aus dem unmittelbaren Verpflichtungstext rausnimmt, dass das also was verpflichtend umzusetzen ist, dann ist es natürlich in die Erwägungsgründe Anhaltspunkte praktisch für den nationalen Gesetzgeber, sich dieser Ausnahmen dort mit vorzusehen. Aber das ist weniger stark, als wenn ich das jetzt in dem unmittelbaren Regulierungstext hätte. Also das heißt also, diese Bindungswirkung ist nicht so hoch. Das heißt, die Karten liegen alle in der Hand der nationalen Gesetzgeber, wie sie damit umgehen möchten. Ne? Dann ist dann so also der konkrete Inhalt des VSMEs fast schon gar nicht mehr so wichtig, sondern dann ist hinterher, wenn man nochmal jetzt darüber nachdenkt, wie in welcher Form das Ganze hinter implementiert werden wird, dann ist die sag mal so, dass das Grundprinzip in dem unmittelbaren rechtswirksamen Text und die Erwägungsgründe, wie gesagt, können das informieren, wie man es umsetzt, aber das ist nicht so eine harte Bindung, als wenn ich das unmittelbar als Umsetzungsvorgabe hätte dann, ne? Das heißt also, es ist eigentlich runtergestuft worden, diese Möglichkeit.
Ich frage mich nur, ob das nicht sowieso auch schon vorher in der Idee quasi doppelt drin war, einmal im Gesetzestext selbst, weil also das ist, habe jetzt eine Folie übersprungen, das ist jetzt der Vorschlag für die Änderung des Gesetzestexts in 19a Absatz 3. Das ist quasi auf der nächsten Folie, weil das nicht alles auf eine Folie passt. Mhm. Und man darf Informationen abfragen und diese Unverknüpfung ist hier wichtig. Das Value Chain Caps eben die Informationen oder der Teil der Informationen, die über diesen freiwilligen Standard hinausgehen dürfen, eben nicht abgefragt werden. Und in diesem 29CA, also wenn der auf diesem VSME basiert und im VSME selbst drin steht, ich darf unternehmensspezifische oder soll unternehmensspezifische und freiwillige branchenübliche Angaben machen. Und vorher stand es hier nochmal separat drin. Das ist für mich die Frage, ob es vorher doppelt war oder ob damit jetzt wirklich das ist
so ein Zirkelschluss. Zirkelschluss. Aber ich finde das erstmal nicht so. Erstmal müssen wir sehen, was hinter dem Delegated Act tatsächlich drin steht. Das ist ja nur noch mal was von EFRAG an die Kommission gegangen ist. Und das muss man sich hinterher nochmal ganz genau anschauen. Aber der Sachen nach haben sich im Grunde jetzt hier die nationalen Ministerien erstmal die Karten in die Hand geben lassen, dass sie im Grunde bestimmen können, wie das Spiel laufen soll. Ne? Und das ist dann mal so eine andere Akzentuierung, sogar als was wir vorher gesehen haben. Also relativ jetzt beide Varianten mit drin, erstmal nicht runterfragen zu dürfen, ein Auskunftsverweigerungsrecht zu haben und das Ganze noch in der nationalen Umsetzung, wo dann unter bestimmten Anregungen, wenn man das so nennen möchte, aus den Erwägungsgründen das Ganze in nationales Recht transformiert werden kann. Was aber auch darauf hindeutet, auf eine relativ möglicherweise bunte Landschaft durch die Europäische Union hinweg, was nun Informationsmöglichkeiten angeht in den einzelnen Mitgliedstaaten, was nun wie erfragt werden kann oder nicht dann. Ne? Also nur der Grund wird, wie gesagt, dann dieser Delegated Act sein, der dann irgendwann Anfang nächsten Jahres kommt. Und in der Zwischenzeit wird es mit der Empfehlung erstmal geübt werden, tippe ich mal.
Ja, genau. Und informationshalber, weil ich das auf der ersten Folie drauf hatte, hier in dem 19a Absatz 3, also ich mache immer den 19a, das ist in dem, also für den Einzelabschluss, das ist für Konzerne exakt gleich definiert. Und das ist neu, dieser Absatz, und da wird eben auch nur von 1000 Mitarbeitern gesprochen und keine Umsatzerlösgröße mit aufgenommen, deswegen scheint das Absicht zu sein.
Ich denke, das war der Kuhhandel für die Ratsposition, dass man gesagt hat, okay, wenn ihr 450 noch mit drin haben wollt, dann gilt das aber nicht für den Value Chain Cap und könnte auch nochmal Grundlage, es gibt ja noch eine Verhandlung praktisch mit dem Parlament, wenn da noch Spielraum ist, ob sie dann wiederum über die Umsatzzahlen dann verhandeln. Weil wir haben es ja gesehen im Referentenentwurf, diese 1000 Arbeitnehmer werden ja schon fast jetzt mittlerweile als fix angenommen dann, ne? Vielleicht kann man dann über Umsatzzahlen noch verhandeln, aber das sind wahrscheinlich so die Grundkonstellationen, wo man meint, dass man jetzt damit mit rauskäme. Und das könnte sich auch wiederum auflösen noch im Verhandlungsprozess, ob das es dann doch keine Sonderkategorie geben könnte. Ne? Interessant.
Ja, also und ich habe es noch nicht gesagt, aber also im implizit ist es mitgedacht, also diese Grenzen, die gelten jetzt für alle Unternehmensformen, also diese über 1000 Mitarbeiter und 450 Millionen Euro Umsatz gilt für Kreditinstitute und Versicherungen, also es gibt da keine Ausnahme mehr, wenn die Grenzen hochgezogen werden. Das gilt dann für alle Unternehmen. Deswegen wird hier auch Require Undertakings. Ja, Herr Bolten? Ich verstehe Sie ganz schlecht. Können Sie das Mikrofon nochmal
holen? Da wäre ja dann mal interessant, wie diese Umsatzerlöse für Kreditinstitute dann übersetzt werden.
Ja, das muss man dann schauen, ja.
So. Weil, ist dann schon ein Unterschied, ob das Nettozinsergebnis ist oder was denn da genommen ist. Aber da ist doch nichts gesagt worden, ne?
Nein. Zu. Nein, da habe ich nichts gefunden, nein. So, dann kommen wir jetzt zur Übersicht. Das ist quasi fast 1:1 die Übersicht, die wir das letzte Mal besprochen hatten. Ausgehend immer von einem Informationsbedarf aus der Wertschöpfungskette basierend auf einer ESRS-Berichtspflicht. Und man fragt sich dann, ja, ist es ein Informationsbedarf aus der Wertschöpfungskette basierend auf einer ESRS-Berichtspflicht? Und man beantwortet das Ganze mit ja. Dann gibt es jetzt eine neue Entscheidung, dass ich nämlich gucken müsste im Entscheidungsbaum, hat dieses Unternehmen, von dem ich das abfrage, mehr als 1000 Mitarbeiter oder weniger gleich 1000 Mitarbeiter? Hat es weniger oder gleich 1000 Mitarbeiter? Dann, und diese Information, die ich abfrage, ist vom VSME-Standard erfasst. Dann kann die eben aus dem Bericht abgelesen werden und ich müsste keine zusätzliche Informationsabfrage befürchten oder da würde keine kommen, weil das Unternehmen das aus dem Standard, aus meinem VSME-Bericht ablesen kann. Ich baue das wieder nacheinander auf, fasse das kurz zusammen. So, dann kann es sein, dass die eben nicht vom VSME erfasst ist, diese Informationsabfrage, aber es könnte ja sein, dass es eine unternehmensspezifische oder branchenübliche Angabe ist, die abgefragt wird. Und da eröffnet zumindest der VSME-Standard ja über diesen Absatz 10 die Option, dass die eben angegeben werden. Und nur wenn ich sage, nein, das ist weder unternehmensspezifisch noch branchenüblich, dann würde man zum Ergebnis kommen, dass Value Chain Cap greift. Was heißt es, dass Value Chain Cap greift? Ich habe das hier leider immer noch drin. Die Informationsabfrage wäre verboten. Grundsätzlich nicht gesetzlich verboten, sondern das gesetzlich muss nach unten, sondern das KMU hätte nach diesem Vorschlag das gesetzliche Recht, diese Informationsfrage abzulehnen. Ja, was wäre das Ergebnis? Ich mache entweder keine freiwillige Zusatzangabe oder ich mache eben doch eine freiwillige Zusatzangabe, weil ich habe zwar das Recht, das abzulehnen, das heißt aber nicht, dass freiwillige Zusatzangaben verboten sind.
Also das ist doch eigentlich de facto so, jetzt wenn man den Text jetzt den letzten liest, dann ist es ja, also eine Abfrageverbot, das müsste der nationale Gesetzgeber erlassen, ja. Und gleichzeitig muss man ja sogar noch informieren von oben nach unten, dass man ein Ablehnungsrecht hätte und das gesetzliche Ablehnungsrecht wäre dann auch in Gesetzgebung vorgesehen dann, ne? Und das Thema mit unternehmensspezifischen und branchenüblich müsste ja, sag mal so, der nationale Gesetzgeber mit einkleiden, wenn man das so nennen möchte, ne?
Beziehungsweise wenn man das auf dem, also wenn das auf dem, das kommt darauf an, wie dieser VSME-Standard ausgeprägt
sein wird. Ja, aber ich glaube nicht, dass man sich da reinfunken lässt, wenn man sagt, man hatte bestimmte nationalstaatliche Interessen. Ja.
Genau, also dann wäre das der Teil hier eben, da müsste man sich noch umkennen, wie das Ganze umgesetzt würde. So, und dann gibt's halt die Option, dass der Value Chain Cap eben nicht greift, weil es entweder unternehmensspezifische Angaben oder branchenübliche Angaben sind, die jetzt, wenn man das so zumindest nach der jetzigen Version des VSME-Standards so liest, angegeben werden können. Das schützt dann eben nicht vor zusätzlichen Informationsabfragen. Das heißt, diese Abfrage ist zulässig. Da wir ja aber immer noch von einem freiwilligen Standard reden, ist am Ende doch immer noch die Frage, mache ich diese freiwillige Zusatzangabe oder mache ich sie eben nicht? Und der neue Pfeil, der eben hinzukommt, das ist das, was halt für alle Unternehmen gilt, die mehr als 1000 Mitarbeiter haben, weil da ist es dann vollkommen unabhängig, auf welcher Basis diese Informationsabfrage erfolgt, weil die eben nicht unter den Value Chain Cap fallen. Also da ist die Informationsabfrage eben immer zulässig. Und der weitere Entscheidungsbaum, der sich dann hier jetzt quasi vervollständigt, ist, es kann sein, dass ich eben einen Informationsbedarf habe an einem, in Anführungszeichen, kleinen und mittleren Unternehmen oder einem Unternehmen, was diesen VSME-Standard anwendet, aber eben nicht auf Basis einer der Wertschöpfungskette basiert, auf Basis einer ESRS-Berichtspflicht. Zum Beispiel, das hatten wir schon gezeigt, für Managementzwecke des abfragenden Unternehmens oder weil es auf anderen vertraglichen Verpflichtungen oder aufgrund anderer Unionsvorschriften oder nationaler Vorschriften beruht, dann greift dieses Value Chain Cap auch nicht. Das heißt, wieder, die Informationsabfrage ist zulässig, aber wir reden immer noch von einem freiwilligen Standard. Das heißt, die Angaben sind dann eben auch freiwillig, ob ich die mache oder nicht.
Und darf ich nochmal fragen, diese beiden rechten Elemente, Managementzwecke und vertragliche Verpflichtung, das ist im Primärgesetzgebungstext
dann? Nein, das ist in den
auch Erwägungsgründen?
Ja.
Okay.
Was für mich die Frage auf, also die in der letzten Sitzung hatten wir dann auch besprochen, wie das eigentlich dann mit Unternehmen ist, so wie EcoVadis, die Informationen von kleineren Unternehmen oder überhaupt von Unternehmen erfassen, auf die sich dann auch größere Unternehmen zum Teil beziehen, die gar nicht selber diese Fragebögen rausschicken, sondern sich dann auf diese Informationsplattformen beziehen. Und die Frage für mich wäre auch, vielleicht ist es zu spitzfindig, aber ob das überhaupt durch diese Konstruktion verhindert werden kann.
Ja, wenn ich keine unmittelbare von Leistungsbeziehungen haben. Weil wenn, also, da ist ja keine ISS-Berichtspflicht dahinter.
Genau, das ist eben genau der Punkt. Und wenn die erfassen, unabhängig von dieser Berichtspflicht, Unternehmen dann aber mit EcoVadis auf die Daten zurückgreifen, dann haben sie ja selbst gar keine Informationsabfrage an Unternehmen unter VSME gestellt.
Könnte theoretisch solche Intermediäre sogar fördern, wenn das relativ restriktiv ausgestaltet wäre, dann, oder je nachdem, wie viel Arbeit man sich selber machen möchte, ne? Und was das kostet.
Ja. Also das ist von meinem geplanten Foliensatz die letzte Folie. Ich habe zwar im Anhang noch die Folien, die wir dann auch in der letzten Sitzung besprochen haben, aber das wäre jetzt so, wie ich das verstehe, die Wirkungsweise des Vorschlags des Ministerrats.
Ja, aber ich denke, das soll man weiterhin eng beobachten, weil das wird nochmal einen interessanten Punkt geben in der Diskussion, wenn wir in der nationalen Umsetzung dieser Vorschrift stecken, wie weit der Flaschenhals dazu gemacht wird. Und dann aber auch noch, wie gesagt, das Thema sicherlich eines europäischen Flickenteppichs könnte da auch auf der Hand liegen. Kati, du hattest da nochmal die Hand gehoben.
Ja, genau. Noch ein Aspekt zu dem, was Robert gerade sagte mit EcoVadis. Nora, ihr und auch andere Unternehmensvertreter, ihr wisst es ja sicherlich, dass da die Unternehmen dann häufig sagen, wir wollen, dass ihr die Informationen bei EcoVadis einspeist und wir arbeiten mit EcoVadis-Datenbanken. Das Thema dabei ist, dass EcoVadis auch bei der Entwicklung von VSME mit einbezogen wurde und auch eben gefragt wurde, welche Daten braucht ihr. Aber natürlich lassen die sich schon geschäftsmodellbedingt da jetzt nicht so sehr in die Karten gucken und sagen auch selber, wir brauchen für diese Datenbank, für das Rating, was wir hier machen, brauchen wir eben auch noch zusätzliche Informationen. Also diesen Abgleich wird man auch nicht, glaube ich, so gut hinbekommen wie den Abgleich mit beispielsweise den Daten, die Banken abfragen. Ich glaube, da sind wir schon relativ weit, dass da die Banken sich auch angucken, was steht im VSME drin, aber eben diese EcoVadis oder auch große Unternehmen, was die jeweils für sich eben auch produktspezifisch brauchen, da wird es tatsächlich dann nochmal schwieriger. Danke.
Ich denke, da wird es noch Anpassungsprozesse geben. Die werden ja auch überlegen, wie sie dann ihre Ratings da aufbauen. Das ist ja im Grunde für das B2B und da gibt es ja noch für größere Einheiten auch noch das Thema mit den Ratingagenturen, aber die Nora Grimuga hat da noch eine Meinung dazu.
Eher nochmal ein Kommentar oder ein Hinweis. Also ich sehe das tatsächlich auch als nicht unbedingt Erleichterung, ne? Also zum einen dieses Thema EcoVadis und Co., die über die Sektoren hinausgehen. Was wir aber auch beobachten, sind, dass solche zwischengeschalteten Plattformen auch in einzelnen Sektoren jetzt überhand nehmen. Und da habe ich tatsächlich extreme Bauchschmerzen, gerade wenn es um dieses Thema der branchenüblichen Angaben geht, weil die da nochmal eine ganz andere Gewichtung haben und eine Granularität. Und wenn dann wirklich diese zwischengeschalteten Entitäten dann im Endeffekt das Ganze dann oder die Firmen dann das Ganze umgehen können. Also wie gesagt, das sehen wir heute schon, dass die zunehmen. Und das kann ich noch nicht so richtig einordnen, was das dann heißt.
Ja, vielen Dank für den Hinweis. Klaus Hufschlag? Du bist noch stumm?
Ich würde gerne noch eine Frage einbringen. Das ist ja, ich sag mal, sehr eurozentrisch und europäisch gedacht. Was ist denn, wenn jetzt eins der Unternehmen, sei es das kleine oder das große, oder der Intermediär, mit dem ich, über den ich rede, nicht in Europa sitzt? Wie funktioniert denn das? Also darf denn eigentlich das große Unternehmen von außerhalb des von Europa dürfte ja noch fragen, weil das unterliegt ja nicht europäischem Recht, aber das europäische KMU könnte die Antwort verweigern. Ich glaube, ne, deswegen haben wir auch diese Doppelregelung. Umgekehrt dürfte das europäische Großunternehmen aber das kleine Unternehmen im Ausland eigentlich nicht fragen, oder darf es das? Also darf ich als Großkonzern noch Nachhaltigkeitsdaten anfragen bei Unternehmen außerhalb Europas? Sind die dann nicht geschützt? Wird das nicht im Zweifelsfall dazu führen, dass die Unternehmen innerhalb von Europas, wenn die Frage wirklich mal wichtig wird, das daher doch alles beantworten müssen, weil der Wettbewerber aus Asien tut es ja auch?
Also es ist natürlich nicht geklärt in den Standards oder in den Vorgaben, so wie es jetzt angedacht ist. Die Gefahr besteht. Also das muss man so sagen. Was wir aber auch gehört haben, ist von Unternehmen, also von Banken, dass die den VSME-Standard grundsätzlich schon gut finden, gucken, was man eventuell noch an ergänzenden, also inwieweit man, weiß ich nicht, Nachhaltigkeitsratings auf Basis dieser Informationen vornehmen kann, welche Zusatzangaben eventuell noch gemacht werden müssten oder abgefragt werden müssten, dass sie sich grundsätzlich aber schon auf diesen VSME-Standard beziehen wollen. Und die Hoffnung sein würde, dass der flächendeckend angewendet wird, auch wenn es jetzt nicht auf Basis des Value Chain Caps ist. Mhm. Also dass es jetzt nicht dass das Value Chain Cap jetzt nicht die Konstruktion dazu führt, dass alle den VSME anwenden, sondern dass es eher aus so einem Eigeninteresse heraus.
Und ich gehe davon aus, dass die letztendlich bei der Konstruktion oder bei dem Anliegen Value Chain Cap sehr viel auf lokales Geschäft abzielen. Im Sinne von kleinere Einheiten, die dann da was, die dann weniger auch international da bei solchen Anfragen wahrscheinlich ausgesetzt sind dann, ne? So, das ist aber noch, ich fand das nochmal sehr interessante, also wo stehen wir da in dieser Diskussion? Und ich denke, Kathi Weiersdorf, das ist auch nochmal wichtig, dann da ein klares Verständnis zu haben mit bezüglich der Diskussion, die dann noch bei, insbesondere beim BMWE da geführt werden, wenn das nächste Woche da weitergeht, dass wir da einfach nochmal ein Bild haben, wo das derzeit steht. Und das ist aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil da fehlt jetzt noch die Parlamentskomponente. Und da wird irgendwas dem noch abgehandelt werden. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung, aber ich denke mal, dass irgendwie die 1000 Arbeitnehmer wahrscheinlich halten werden. Aber alles drumherum könnte noch im Fluss sein. Und das Thema natürlich, Value Chain Cap an sich, ist ein Mitgliedstaatenthema. Das ist insbesondere von den Mitgliedstaaten da reingebracht worden. Und dann Deutschland ist, glaube ich, einer der, oder der wahrscheinlich der Vorreiter, was das Thema angeht. So, dann glaube ich an Robert Kirchner gewendet. Werden wir, glaube ich, für heute erstmal der Thematik soweit durch. Mehr kann man zurzeit nicht besprechen. Wir werden es nochmal wieder hochbringen, wenn wir noch einen neueren Diskussionsstand haben. Das wird ja sicherlich insbesondere spannend, dann nochmal Richtung Q3, wenn dann das Parlament sich mal ausgekäst hat, im Sinne von, was die Position ist.
Ja.
Und dann können wir nochmal einen Blick da genauer reinwerfen.
Genau.
Dann erstmal vielen Dank für die Vorbereitung. Und dann hätten wir jetzt eine Pausenzeit vorgesehen. Es ist die Frage, wie wir damit umgehen.